Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute beantworten wir zusammen Fragen. Und zwar zusammen im selben Raum.
Wir sind im selben Raum. Und im selben Raum ist auch noch Christian.
Hi.
Ja.
Denn Lena besucht uns in Aachen.
Genau. Wir haben uns ja überlegt, wenn wir uns schon mal wieder treffen, dann könnten wir mal eine Folge machen, wo wir einfach nichts vorbereiten und lustige Fragen beantworten.
Aua, sozusagen.
Aua, ja.
Ask us anything.
Und Aua.
Wir haben uns auf verschiedenen Kanälen einige Fragen geschickt.
Ja, soll ich direkt mal den Opener hier, der den Podcast betrifft, als solchen. Nämlich, welche Themen würdet ihr gerne noch in eurem Podcast bearbeiten? Christian,
nein. Ich habe da gar nichts zu sagen.
Genau.
Wie? Du gibst es nicht vor, was wir
ich, so ich, sagen. Ich souffliere.
Ja, ganz viel, ne? Würde ich. Also, das ist ja immer... Also wir haben jetzt auch gar nicht den Dreijahresplan oder so, sondern meistens ist es so eine Mischung aus, ach, da wollten wir schon länger mal was zu machen oder manchmal auch so spontane Aufhänger mit...
Manchmal fällt uns spontan was ein.
Genau. Mhm.
Wie letztens das mit dem Male Gaze, das ist uns so durch eine Verkettung von unterschiedlichen Dingen irgendwie plötzlich in den Schoß gefallen.
Oder halt, wir machen eine passende Folge zu einem Buch, was gerade rauskommt.
Ja, oder wir haben in einem Sachbuch gerade irgendwas Spannendes gelesen sowas, und machen dazu was. Genau.
Genau.
Ja, ich finde, wir haben ja überlegt, als wir den Podcast jetzt ein bisschen umgestellt haben und von Rollenspielthemen weg umgestellt haben, hatten wir ja auch überlegt, dass wir zu den Queerwelten immer eine Folge machen. Das fände ich auch tatsächlich sehr schön, also weil wir dann auch immer ganz viele GästInnen hätten und die können Dinge erzählen von ihrer eigenen Schreibarbeit und das fände ich cool, wenn es so ein dauerhaftes Crossover gibt, einfach zweimal im Jahr.
Genau, wir werden... sehen, wie das gelaufen sein wird. Also wir nehmen das jetzt ja Anfang Juni auf und nächste Woche ist unsere Live-Folge die erste dieser Art und mal schauen, wie das dann so läuft und wie das dann so ankommt. Aber ich würde das auch sehr gerne.
Ich gebe einen Bonuspunkt für die Verwendung von Futur 2.
Ja, Root feiert das.
Ja, und ansonsten haben wir daran auch eigentlich schon eine Anschlussfrage, die quasi die erste Frage mitbeantwortet. Denn von derselben Person haben wir noch die Frage, was haltet ihr vom Dark Romantasy, Kinky Romantasy Trend? Wie progressiv kann dieser Trend sein mit Blick aufs Herbstprogramm an Judith und Christian gerichtet? Hihi!
Also Dark Romantasy, Entschuldigung, das ist ja direkt die Klugscheißerei, ne? Aber... Kinky Romantasy ist ja was ganz anderes als Dark Romantasy, wie ich es verstehe.
Ich kenne auch Dark Romance. Ich kenne nicht wirklich Dark Romance. Also nicht, dass es gehört nicht zu meinen Favorite-Dingen, die ich so lese. Aber ich weiß, dass Dark Romance existiert und meistens in unserer Welt spielt und keine Fantasy-Elemente hat und stattdessen Mafiosis Leute foltern und so. Dark Romantasy sagt mir jetzt im Moment noch nicht so richtig was. Aber Kinky Romantasy sagt uns natürlich was, weil wir so ein Romantasy-Buch mit Kink-Elementen geschrieben haben. Ja.
Also ich glaube, Kinky Romantasy ist das neue große Ding.
Das neue große
Ding. Und ich denke, das kann, ob das progressiv sein kann, werden wir sehen. Ich denke schon. Ich denke, das wird der Riesen. Neuer Erfolg. Neuer Trend. Und es wird auch super die Welt neu. Verändern. Super ich glaube neu. Auch, dass viele nochmal ihre Einstellung reflektieren, danach so ein bisschen weiter nach links rutschen politisch.
Ach so.
Das wird passieren.
Wow,
ja.
Wow. Also die große linke Revolution ausgelöst durch Kinky.
Während ich bei Dark Romance, das ist ja mehr so, genau, wie Judith sagte, dass Leute irgendwie entführt werden und Stalker das dann total heiß finden. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so groß ist.
Ich glaube, dass das eine Folge ist.
Ich glaube, also generell, dass
wir dazu mal eine zu Romantasy und Kinky-Romantasy mal eine Folge machen.
Und das weltverändernde Potenzial.
Ja, das vor allem. Dazu müssen wir dich einladen.
Aber zu Dark Romance machen wir vermutlich eher keine Folge.
Nee, das ist ja auch nicht unser Genre. Das ist ja keine Fantastik. So.
Ja, genau.
Genau. Aber zu Kinky-Romantasy machen wir, glaube ich, bestimmt eine Folge. Ich denke, demnächst vielleicht, wenn im Herbstprogramm ein gewisses Buch erscheint.
Ja. Wer jetzt gar nicht weiß, wovon die Rede ist, Christian und ich haben einen Roman namens The Icebound Kingdom geschrieben. Der im Piper Verlag erscheint im Herbst und der nicht unter unserem Namen erscheint, sondern unter dem Namen Juno Reeves, weil das hat andere Gründe, als dass uns das peinlich wäre. Aber das erzählen wir dann in der Folge.
Genau, es gibt
im
noch
Herbst.
Eine lange Vorgeschichte zu diesem Buch.
Die in unseren gemeinsamen DSA Nandurion Fanportal Zeiten wurzelt.
Wir werden euch dann zur gegebenen Zeit mitnehmen ins Jahr, ich weiß nicht, 2012 oder so, als das alles angefangen hat.
Wir planen alles lang im Voraus, auch die linke Weltrevolution durch Kinky Romantasy.
Es wird sehr windig und sehr frostig.
Ja.
Grundsätzlich zu der Frage, wie progressiv kann dieser Trend sein, finde ich, also erst einmal dazu, dass ich nicht finde, dass es derselbe Trend ist, also Dark Romance oder Dark Romantasy und Kink, finde ich, ist es nicht so derselbe, aber gut. Generell der Romantasy-Trend kann natürlich progressiv sein, also ich finde, dass gerade, also selbst in Hetero Pairings, die haben eigentlich noch mehr Emanzipationspotenzial als, weil queere Paare müssen ja schon an sich progressiv sein und gerade Heteroromanzen kann man eigentlich sehr progressivieren, weil sie häufig halt in einem traditionelleren Männer-Frauen-Bild verhaftet sind. Und deswegen finde ich, dass Romantasy generell natürlich progressives Potenzial hat, auch die Hetero-Romantasy. Und bei Kink finde ich, dass, also Kink, je nachdem, also ich meine, auch das kann man auf unterschiedliche Weise verstehen, aber Kink und Queerness haben ja auch super viele Überschneidungen und wenn man die Art von Kinkiness, um die es zum Beispiel in unserem Buch geht, eher auch so queer interpretiert und zu Queerness zählt, dann ist das natürlich ein progressives Thema. So, ja.
Ja. Das war die Kurzfassung. Ja. Die Langfassung gibt es dann.
Demnächst.
Herbst, genau.
Und demzufolge ist das auch eine Antwort auf Frage 1, welche Themen würdet ihr gerne noch bearbeiten?
Ja.
Mhm. Genau. Okay, haben wir diese sehr umfangreiche Frage hoffentlich ausführlich beantwortet, demnächst mehr.
Soll ich mal die nächste vorlesen?
Yes.
Genau. Welche älteren, progressiven oder feministischen oder beides Bücher, Filme, Serien aus dem Fantastikbereich sollte man unbedingt mal lesen oder gucken? Das ist natürlich ein bisschen die Frage, was ist älter? Also ist 5 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre?
Sollen wir raten, wer das Älteste hat?
Ich weiß gar nicht so richtig.
Ich habe schon etwas ziemlich Altes.
Okay.
Ja.
Ich rate, also dass du das bist.
Ich weiß gar nicht, ich bin noch so lost in der Frage, ob ich jetzt auch was sagen kann, was 10 Jahre alt ist oder ob das dann nicht zählt.
Okay.
So
Ich weiß nicht genau, von wann es ist, aber ich glaube, es ist aus den 70ern und ich entscheide mich für Ursula K. Le Guin's The Dispossessed, das auf Deutsch in der aktuellen Übersetzung bei Fischer-Tor, glaube ich, Freie Geister heißt. Weil, ich finde, man kann unbedingt immer noch sehr gut Le Guin lesen. Ich finde Die linke Hand der Dunkelheit auch irgendwie gut, aber ich fand The Dispossessed besser. Und deswegen, wenn ich ein Buch von Le Guin empfehlen müsste, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und finde, das sollte man auch, also wenn man schon sowas sagt, wie das sollte man unbedingt mal gelesen haben, dann finde ich, ist es The Dispossessed. Okay, wer ist chronologisch weiter vorn?
Ich bin in den 90ern.
Wow, es hat mega angefangen zu regnen. Ich hoffe, das hört man nachher nicht. Naja.
Christian, ja, bitte. Sag.
Ich, in den 90ern bin ich? Weil
ja, ich bin ja noch nirgends, weil ich noch
nicht so richtig weiß. Gut.
Sag.
Ich nehme die Serie Babylon 5. Also ehrlicherweise hat mich Judith auf die Idee gebracht, weil ich gerade überlegt habe. Also, weil eigentlich ist es so, ich lese nicht gerne alte Sachen, denn ich finde gerade, also dass lebende Menschen etwas davon haben, dass ich Bücher kaufe und lese und bespreche. Darum ist mir es eigentlich total wichtig, dass es immer dieses, gerade die Science-Fiction krankt ja daran, so ein, oh hier, dieser tote Mann, der hat damals was ganz Wichtiges geschrieben und das hält uns auf, ja. Man sollte das vielleicht kennen, wenn man viel kennt, aber man sollte mindestens genauso viele neue wie alte Sachen kennen. Hot Take, ich weiß. Aber wenn ich mir noch was aussuchen muss, nehme ich Babylon 5. Denn,
der lebt ja auch immer noch.
Der lebt noch, ja. Genau, der lebt noch. jetzt nicht nur, aber auch wegen den gut geschriebenen, zu der Zeit vor allem gut geschriebenen Frauenfiguren, sondern auch, weil die Erzählweise damals total progressiv war. Das war eine Serie, eine Science-Fiction-Serie, in der Plot vorher feststand und der nicht so von Folge zu Folge passiert ist, sondern der wirklich eine große Handlung durcherzählt hatte und was heute total gewöhnlich ist, war damals progressiv und cool und neu. Und ist heute immer noch gut. Ich glaube, man kann es aber nicht so gut mehr sehen, weil die Effekte wirklich nicht gut gealtert sind.
Ja, ich habe es auch noch nie gesehen. Aber ich glaube, je
ich würde es dir gerne
Zeit
empfehlen, aber
desto mehr werden die Effekte schlecht.
Ja.
Ich bin lost, ich möchte passen.
Okay,
ja.
Dafür, solange du nicht lost empfiehlst, zu sagen.
Nein, ich empfehle nicht lost. Es ist weder progressiv noch feministisch. Es ist auch sehr racist. Also, das würde ich nicht empfehlen.
Christian, lies die nächste Frage vor.
Riecht Judith nach Bambus? Natürlich nicht. Also,
Caroline,
das wäre wirklich eine große Belastung für unsere Beziehung. Ich würde es irgendwie aushalten, aber schwer. Und allerdings...
Das wäre ja auch ein Anzeichen dafür, dass der Bambus mich infiziert
hat. Genau, das wäre viel zu gefährlich. Aber ich glaube, Bambus riecht Judith und hat schon Angst, damit es sich dann so verkriechen kann, wenn Judith in der Nähe ist. Bambus weiß nämlich, was ihm dann blüht.
Ja. Ich finde es gut, dass alle Leute, die die große Bambukalypse in eurem Garten nicht mitbekommen haben, jetzt fragen, worüber Leute reden sie da. Aber das macht doch nichts.
Pflanzt einfach keinen Bambus.
Nee, nirgendwo, niemals. Ja. Und schon gar nicht in der Nähe von Gebäuden.
Auch nicht mit Rhizomsperren, das bringt einfach nichts.
Aber Lena hat eben schon festgestellt, dass die neuen Büsche, die dort stehen, Weißdorn und Johannisbeeren, sehr schön sind.
Ja, sehr schön sind sie. Okay, das war jetzt mal eine leichte Frage. Jetzt haben wir schon wieder, jetzt kommen noch mehr so richtig inhaltliche Fragen. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir so gute inhaltliche Fragen kriegen. Denen wir jetzt vielleicht gar nicht so gerecht werden. Mhm. Und zwar die nächste Frage ist, findet in A Psalm for the Wild Bild eine Heldenreise statt? Also das ist eine Novelle von Becky Chambers.
Die auf Deutsch auf heißt.
Deutsch.
Ein Gebet für die Wild.
Also die Monkel-Robot-Reihe und auf Deutsch heißt die Dex und Helmling. Ich habe tatsächlich...
Die ist bei Carcosa rausgekommen. Genau. Ich habe es leider auch vergessen, wie der deutsche Titel heißt.
Ja, es war einmal mit einem Gebet und einmal einem Psalm.
Psalm für die
Wildstreifenden. Wildschweifenden.
Ein Psalm für die Wildschweifenden.
Ich fand den Titel total gut, aber ich kriege ihn gerade nicht mehr.
Ich glaube, wir haben es. Ja. We nailed it. Ja, ob da drin eine Heldenreise stattfindet. Lena.
Ich als Heldenreise... Du hast ein Love-Hate-Experte, nein. Ich finde das schwierig. Also man kann ja immer aus allem, wenn man es möchte, eine Heldenreise konstruieren. Ich finde aber, das ist wirklich ein sehr unheldenreisiges Buch irgendwie. Also ich finde, es findet so eine Selbsterkenntnis statt und ein Austausch und natürlich eine Reise findet auch statt.
Das stimmt.
Und es gibt am Ende auch so einen Erfolgsmoment tatsächlich mit den Grillen. Oder Zikaden oder wie auch immer, die was das für Insekten waren, die Dex so gerne mal hören und sehen wollte. Mhm. Aber ich finde es nicht sehr heldenreisig, weil das ist ja so ganz... Ne, weil das ist ja irgendwie nicht so darum geht, dass da neue Fähigkeiten erworben werden und Feinde überwunden oder so. Also das
ich finde ja auch eigentlich, also ich meine, das ist halt immer, genau, wie weit... Weitschweifend für die Wildschweifenden. Wie wildschweifend man die Heldenreise interpretiert. Weil ich finde, je weiter man die fasst, wie du gerade schon gesagt hast, dann kann man wirklich alles zu einer Heldenreise machen. Ja. Also irgendwie alles, in dem halt eine Progression stattfindet, was ja in jeder Geschichte irgendwie der Fall ist, weil Erfahrungen dazukommen und Leute auf Erfahrungen aufbauen. Das kann man ja gar nicht anders erzählen. Das ist ja auch im wahren Leben einfach so. Deswegen kann man natürlich alles irgendwie als Heldenreise bezeichnen. Wenn wir aber als Heldenreise tatsächlich dieses Erzählschema nehmen, in dem es ja um die Überwindung eines Konflikts und blablabla.
Mit diesen 12 Stationen, die sind ja auch ganz festgelegt und so.
Ja, genau. Und selbst wenn wir mal ein paar Stationen jetzt runterkürzen oder wie auch immer, ich würde sagen, dass Becky Chambers das ja schon auch als Anti-Heldenreise geschrieben hat. Und ich habe es auch als Anti-Heldenreise eigentlich gelesen. Auch beide Teile, die es bisher gibt.
Ja, würde ich auch sagen. Also, ja. Eher nein.
Eher nein. Ein Nein von uns.
Ja.
Jetzt kommt die absolute Kracherfrage, Leute. Seid ihr bereit?
Die ist wirklich sehr gut. Aber wir werden hier sehr nicht gut, gerecht werden an diesem Freitagabend um 22 Uhr. Ich sag's euch ganz ehrlich.
Herkunft, Sprache, Heimat, Ethnie in der Science Fiction. Wo wird das schlüssig umgesetzt, wo nicht? Und was sollten Schreibende beachten? Also danke für diese Frage.
Sehr gute Frage. Wir werden, denke ich, eine Folge dazu machen schon wieder, weil das ist eine gute Frage, finde ich.
Und ich finde die auch gut.
Jetzt, wo ich darüber nachdenke, haben wir auch noch gar nicht so viel über das Schreiben von Science Fiction geredet, finde ich. Wie wir das vielleicht schon mal hätten tun.
Frage 1, welche Themen würdet ihr gerne noch in eurem Podcast bearbeiten? Ne? Also was dafür? Ich finde solche Sachen eigentlich total spannend. Also tatsächlich, wo wird Thema X, wie kann man das gut umsetzen? Also wenn wir denn wissen, wie man das gut umsetzt. Also,
unsere Meinung nach.
Ja, genau. Das
ist immer unsere Meinung.
We discuss.
Ja.
Also das finde ich schon cool und kann mir das Thema auch vorstellen, finde. Aber gerade dieses, wo wird das schlüssig umgesetzt, wo nicht, bin ich gerade echt voll aufgeschmissen, muss ich sagen.
Ich habe einen Tick.
Hot Take von Christian.
Wo nicht.
Genau. Wo nicht.
Jetzt kommt wieder sowas. Ein Hot ist natürlich jetzt vereinfacht und geradezu polemisch. Allerdings alle menschenähnliche Aliens generell werden früher oder später, solche Stereotype basieren immer auf menschlichen Stereotypen.
Ja, ich habe da gerade auch drüber nachgedacht.
Mhm. Gender, Race und so weiter und so fort, Religion, immer, das, ich glaube, wir Menschen können das gar nicht anders. Darum würde ich einfach keine menschenähnlichen Aliens benutzen. Also sorry, selbst Star Trek.
Besonders.
Ich weiß. Aber sonst ist ja immer Star Trek das Beispiel, dass das alles so toll ist. Ja, da glaube ich nicht. Wo das gut umgesetzt wird, finde ich, kommt bei einer späteren Frage von mir. Da kann ich ja nochmal zurückkommen.
Okay. Oh, ein Teaser.
Ja, wow. Ja, okay.
Sehr gut.
Ja, ich musste auch dran denken, dass häufig, wenn man zum Beispiel sowas wie Native Aliens auf einem Planeten, die so mit der Natur leben, Avatar, dann hat man halt immer irdische Native-Kulturen als Hintergrund im Kopf, wenn man es sich so ausdenkt. Und das finde ich dann oft nicht so gelungen. Hashtag Othering.
Wobei ich mir gerade noch ein Beispiel einfällt, wo Sprache zum Beispiel sehr gut umgesetzt ist, nämlich in der Memory Called Empire, Dialogie. Da hat ja ganz viel mit Sprache zu tun und so. Also die zum Beispiel.
Ja, da ich fand finde ich auch das Thema
Sprache. Da war ja so Kulturimperialismus irgendwie und das fand ich da sehr gut gemacht.
Ich finde das Thema Sprache auch tatsächlich, da kann ich mir, also da kenne ich auch positive Beispiele, glaube ich, wo mit Sprache auch
Die Expanse ist sehr cool mit oder dieser halt, Lingo.
Wo es auch komplett um Sprache geht, ist ja The Arrival. Das fand ich auch richtig cool, dieses Sprachthema da umgesetzt und so. Das heißt, ich glaube schon, dass also dieses Konzept, was ist Sprache eigentlich und wie kommuniziert man mit Sprache und was kann eine außerirdische Sprache sein und so, das kann man auch irgendwie so abstrakt behandeln, dass es nicht irgendwie eine bestehende Kultur so
Total. Oh mein Gott, das passt auch zu dieser Frage. Das ist so ein Spoiler. Wow.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. alles so Richtung Herkunft und Ethnie. Ich finde das ein spannendes Thema, weil ich finde das, wir haben dabei bei Ace in Space auch viel drüber nachgedacht, wie Leute noch ihre Herkunft definieren. Also wenn wir quasi irdische Herkünfte irgendwie noch einbauen wollen, mit denen Leute, die das Buch lesen in der heutigen Zeit, also in der Gegenwart, was anfangen können. Wie kann das sein, dass so viele Jahre, Jahrhunderte, keine Ahnung was, in der Zukunft sich immer noch Leute damit identifizieren, damit wir was damit anfangen können, wenn wir es lesen? Ich sage aber nicht, dass wir das schlüssig umgesetzt haben, weil vermutlich haben wir es unschlüssig umgesetzt in dem Versuch, es so umzusetzen, dass es heute wiedererkennbar ist.
Ja, aber nö, also stimmt, ich kann mich erinnern an den dieses irgendwie Navigation und Sternbilder, die dann wieder bei Maori-Kultur so stammen. Also das fand ich schon ziemlich cool. Aber ich glaube tatsächlich, da könnten wir jetzt auch sehr lange drüber reden.
Ja.
Sollten wir es irgendwann noch mal tun.
Ja, vielleicht, genau. Da müssen wir vorher noch ein bisschen mehr Dinge mit. Oh, es blitzt auch noch. Gleich kommt noch Donner dazu. Dann
ist der Strom weg und dann ist die Folge auch weg.
Die letzte Ask Us Anything-Folge haben wir bei dir auf der Terrasse damals aufgenommen.
In Hamburg. Da hatten wir nur Flugzeug und Vögel.
Da war das Wetter noch besser. Da war das Wetter
viel besser.
Allerdings.
Okay. So, next question.
Genau. Warum sind Liebesbeziehungen zwischen Menschen und Raumschiffen ein Ding? Also Raumschiffen generell. Also ich habe eine Theorie dazu und die ist...
Oh ja, bitte.
Also ganz oft ist das Raumschiff in Science-Fiction-Serien, vor allem in Space-Operas, ja ein eigener Charakter.
Mhm.
Und sobald etwas ein eigener Charakter ist...
It's porn with it.
Ist natürlich sofort diese Überlegung da, ob auch Romantik stattfinden könnte. Also von daher finde ich es gar nicht fernliegend, weil sobald man etwas personifiziert und eine Person ansieht, kommt natürlich irgendwie auch diese Liebes- und Romantik-Geschichte auf. Also gerade wenn das jetzt noch so...
Dr. Who und die TARDIS.
Oder wenn so einfach Sachen, wo dann auch noch so eine Sprachkomponente haben mit so einer Voice-KI oder so und ich finde, es ist ja ganz oft so, dass, also gerade so Science Fiction, die größtenteils auf dem Schiff spielt, dann hat das Schiff einfach, es ist einfach ein Charakter, es ist ein weiterer Charakter irgendwie und es ist ja auch gut so.
Also
kommt das halt, ne?
Mir wird gerade klar, als du das sagst, wenn es damals AO3 gegeben hätte, hätte es jede Menge Fanfiction zu Michael Knight und Kid gegeben.
Ja, genau.
So richtig smut.
Vielleicht gibt es die auch.
Ja,
direkt nach der Folge werden wir gucken, wie viel
Wenn wir sie die ganze Nacht lesen.
Michael/Kid. Wenn Fanfictions gibt. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube auch, dass das in eine ähnliche Kerbe schlägt wie zwischen Mensch und künstlichem Mensch, zwischen Mensch und KI. Und dass dieses Ding mit es kann sprechen und denken ganz wichtig ist. Also man verliebt sich nicht einfach nur so in sein Raumschiff, glaube ich, sondern es muss halt schon irgendwie eine
Figur. Ja, oder manchmal gibt es ja auch sein. So diese... Also es gibt ja manchmal bei... Auch so in Fantasy, da gibt es manchmal auch so Schiffe, so Luftschiffe, wo ein Geist drin ist oder ein Drache
oder
so.
Oder Waffen, genau. Schwerter mit irgendwas drin und so. Genau.
Und dann hat das halt so ein Bewusstsein, ne? Mhm. Und dann geht es natürlich auch ganz oft um diese Frage der Körperlichkeit und findet man jetzt, wie bei Becky Chambers, anderen großen Titel, die Reise zu einem kleinen, zornigen Planeten, wo es dann natürlich darum geht, ob es ein Gefäß quasi, dann ein menschenähnliches Gefäß für das gibt, was das Raumschiff belebt und so. Ja. Ja, finde ich sehr schlüssig, was du da sagst. Genau, wenn es eine Figur ist, kann man sie romancen.
Vielleicht ist auch so ein bisschen der Wunsch nach einer Liebesbeziehung, die keine Körperlichkeit hat.
Oh, das finde ich auch sehr spannend. Ja.
Also keine sexuelle Beziehung, sondern wirklich eine pure geistige Romanze.
Meine liebste asexuelle und aromantische Romanze ist ja zwischen Murderbot und FIFO, dem fiesen
Forschungsschiff. Oh ja, großartig. Das ist auch die beste Liebesbeziehung mit einem Raumschiff.
Und sie sind aber nicht Mensch und Raumschiff, sondern Secure und Raumschiff. Aber ja. Ja. Also es ist auch debatable, ob das eine Liebesbeziehung ist. Aber ich lese es als solche.
Also es ist ein bisschen dysfunktional, aber gut.
FIFO. Oder auf Englisch, wie heißt das da?
Art.
Art. Asshole.
Research Transport oder sowas. Ja. Aber FIFO finde ich eine wirklich gute Übersetzung.
Fieses Forschungsschiff.
Sehr gut.
Ja, die nächste Frage war ohne Shade, beziehungsweise ohne, was stand da, ohne Provokation oder sowas?
Ja, also eine ernst gemeinte Frage.
Welche einigermaßen aktuellen Science-Fiction-Romane von alten weißen Männern könnt ihr empfehlen?
Das ist übrigens die Frage, auf die Spoiler...
Na dann, hau raus.
Na gut. Ich empfehle Project Hail Mary von Andy Weir.
Gilt Andy Weir schon als alter
weißer Mann? Ich habe nachgeguckt, er ist über 50.
Ich finde, dann muss das ja
wohl. Das ist die Grenze.
Ja. Wann hat er denn Project Hail Mary?
Ich laufe also... steuere geradewegs noch zu. Zu Deutsch übrigens der Astronaut, damit man das... also ich sag jetzt nichts, warum man das über so übersetzt hat. Das ist,
ich war so verwirrt, ich habe das voll oft gelesen und habe es immer mit dem Marsianer verwechselt.
Ja,
das ist dasselbe Buch, weil der Titel so ähnlich ist.
Ja, das war, glaube ich, der gut, das sollte man.
Ich bin
denken.
Gar nicht darauf gekommen, dass das ist, was du so gut findest. Ich dachte, der hat noch ein weiteres Buch
geschrieben. Ja, es ist auch einfach nur ein Astronaut vorne drauf. Und ich denke, warum? Naja, egal. Okay. Jedenfalls ist das deswegen interessant, weil, es ist. Ich bin ja Physiker und das hat ganz tolle Physikideen drin, die Science-Fiction kombiniert sind und mich wirklich interessiert haben. Aber das ist jetzt so eine alte weißer Männer-Antwort, ne? Da ist das halt so Physik drin.
So hart Sci-Fi.
Was ich toll finde, wie dieser Astronaut, um den es geht, was dessen Definition von, also wie der mit seinem Heldsein umgeht, das mehr kann ich nicht sagen, weil das ein Spoiler ist, aber das ist super interessant. Und Kommunikation mit einer Alien-Spezies ist da auch nochmal so richtig, wie würde sowas aussehen und wie kann man wirklich mit einer Spezies, die wirklich nichts mit uns allein so zu tun hat, so ein bisschen wie bei The Arrival, aber noch wieder ein bisschen anders, wie kann sowas aussehen? Das hat mich wirklich mitgenommen, ja. Also positiv mitgenommen.
Cool, ja. Ja, ich habe das Buch hier, glaube ich, schon mal erwähnt, irgendwann in einer Folge, ich weiß es nicht, aber ich habe letztes Jahr, glaube ich, von Brandon Q. Morris Die letzte Kosmonautin gelesen, was ja so ein, wie nennt man das, wenn es eigentlich Alternate History ist, aber schon wieder in der Zukunft spielt, also quasi Alternate Near Future oder so. Also, das spielt ja in so einem... Ja.
Das ist wie Futur 2, nur mit Genre.
So ungefähr, also es spielt halt in einer Welt, in der die DDR nicht aufgehört hat zu existieren und dann, ich glaube, im Jahr 2000, ich weiß es nicht, also... von jetzt aus noch in der Zukunft eine Kosmonautin halt auf der Raumstation, ich weiß nicht, wie sie, ich glaube, das heißt Völkerfreundschaft oder irgend so ein guter DDR-Name, irgendwie so ein bisschen von ihrem Bodenteam abgeschnitten wird und gleichzeitig so ein polizeiartiger Ermittler irgendwie in den Führung untersucht und das hängt dann alles so miteinander zusammen und so. Und es war halt einfach deshalb sehr cool, weil diese Weiterentwicklung von diesen DDR-Sachen sehr gut gelungen war. Also die ganzen Setzungen, mit irgendwie, dann gibt es das gute DDR-Internet, was alle benutzen dürfen, und das West-Internet, da darf man nur, da wird das dann verboten und so, und man darf auch pro Tag nur 1 Gigabyte, und sonst kommt der Blockwart und sagt, also nicht der Blockwart, aber das DDR-Äquivalent, und sagt, nee, aber du hast jetzt so viel, und sei mal solidarisch und denk an deine Mitbewohnenden in diesem Haus und so. Also da waren schon sehr viele coole Sachen drin, und ich denke so, ja, genau so wäre das irgendwie gewesen, und dann gab es so einen ganz spannenden Plot drumherum. Also das fand ich auf jeden Fall gut.
Cool. Ja, ich habe erst gedacht, dass mir gar nichts einfällt. Mir ist aber gerade doch was eingefallen. Ja. Weil ich habe nämlich so eine Bücher-App, die nicht mit dem Internet verbunden ist, damit niemand weiß, wie ich Bücher bewerte. Also es ist nicht Goodreads oder so, sonst eine andere. Die mir aber auf die Sprünge hilft, damit mir einfällt, was ich vor kurzem noch gelesen habe, weil ich alles immer sofort wieder vergesse. Die habe ich eben durchgeguckt und festgestellt, dass ich ohne Scheiß in den letzten 3 Jahren keine Science-Fiction-Romane von alten weißen Männern gelesen habe. Das soll jetzt gar nicht irgendwie so doof klingen, ich lese die nicht mehr, sondern irgendwie habe ich es einfach nicht, ich weiß auch nicht. Da waren da ganz viele andere Leute dabei, aber keine alten weißen Männer. Aber mir ist gerade was eingefallen, was ich, glaube ich, in meiner Bücher-App einfach nicht als Science-Fiction markiert habe, was ich aber nennen könnte, auch wenn das weiß vielleicht ein bisschen debatable ist, ich weiß es nicht, denn ich habe gelesen Geschichten aus der Heimat von Dmitri Glukowski, also einem russischen Autor. Hm.
Wie alt ist der denn?
Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt.
Die haben ja eben Grenze definiert.
Der
soll schnell googeln.
Ich habe mit dem schon mal auf einer Bühne gesessen, bei Think Ursula nämlich. Der hat Kurzgeschichten geschrieben und die wurden in einer Kurzgeschichtensammlung zusammengefasst. Das sind teils ältere Kurzgeschichten aus den 2000ern und 2010ern. Zusammengesammelt wurden sie aber kurz nach dem Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, denn Dmitri Glukowski wird tatsächlich politisch verfolgt. Und
also ist er übrigens 1979 geboren.
Verdammt!
Nicht alt!
Der ist so alt wie du.
Ja, er ist so alt wie ich.
Da können wir jetzt die Meinung den Zuhörern überlassen, ob er erzählt. Aber wenn er erzählt, erzählt Christian auch mit.
Okay, also der hat, wie gesagt, eine ganze Reihe von, also alles sehr russlandkritischen, Science-Fiction-esken, meistens Near-Future-Kurzgeschichten geschrieben.
Der hat auch diese Metro-Reihe
geschrieben. Genau, der hat die Metro-Reihe geschrieben, und die Kurzgeschichten sind größtenteils alles sehr so beißende Anti-Putin-Regime-Kurzgeschichten, die deshalb auch nicht super weit in der Zukunft sind. Es ist also debatable, ob es Science-Fiction ist, ob er alt ist, ob er als Russe, als weiß gilt. Also ist es eigentlich keine richtige Empfehlung eines aktuellen Science-Fiction. Oh, Romans! Ich habe wirklich gegen alles verstoßen. Es ist noch nicht mal ein Roman, es ist eine Kurzgeschichtensammlung. Verdammt! Ich habe die Geschichten eigentlich ganz... Also ich fand viele von denen hatten so klassische Kurzgeschichten-Twists, die mir auch gut gefallen haben. Es ist allerdings tatsächlich so, dass es in einer einzigen Geschichte eine handlungstragende Frau gibt. Mm. Ansonsten sind Frauen wirklich immer nur sowas, womit man fremd geht oder womit man verheiratet ist und was man aber hasst. In einer einzigen Geschichte geht es um eine Frau, aber die ist dann natürlich auch irgendwie quasi von Gott schwanger, und also es geht quasi um ihre jungfräuliche Schwangerschaft und sowas, wo ich dann dachte, natürlich, das musste ja dann auch eine Frau sein, da konnte man ja keinen Mann als Protagonisten nehmen. Ja, von daher war auch das so ein bisschen, dass ich so dachte, okay. Frauen als vollwertige Menschen.
Okay, also es, ja. Okay, es ist einigermaßen aktuell, es ist vielleicht Science Fiction, es ist kein Roman, der Mann ist nicht so richtig alt, vielleicht nicht so richtig,
nicht so richtig alt, habt ihr gehört? Nicht.
Nee, Katz ist auch nicht super.
Nicht so richtig alt, ihr habt das alle gehört.
Aber wir haben uns bemüht.
Das ist mir gerade noch so eingefallen. Ich war unvorbereitet.
Das ist aber sehr lustig gerade.
Das sind deine eigenen Regeln.
Aber ich habe vor der Folge meine gesamten Bücher der letzten 3 Jahre durchgelesen.
Ja, also siehst du, so viel Engagement.
Ja. Wie stellt ihr euch eine ideale Zukunft bezüglich Kunstschaffenden vor?
Ich hätte einen Vorschlag. Mhm. Wir drehen KI einmal um. KI macht alle körperlichen Aufgaben und die Kunst, die machen wir. Fertig.
Gut. That's it. Danke für Ihren Beitrag.
Also, nachdem die Kinky Romantasy die linke Revolution ausgelöst hat.
Das auch, genau.
Ist es halt selbstverständlich, dass Kunst und Kultur strukturell gefördert wird mit... zum Beispiel sowas wie Grundeinkommen oder auch mit irgendwie, also geförderten Honoraren für Sachen oder für Förderung für Verlage und so weiter. Und dann hat, entweder das oder wir kommen mal endlich von der 40-Stunden-Woche weg. Das wäre auch noch eine Option, dass, ne, dass man die...
Das ist gerade wieder ganz unmodern geworden.
Das stimmt. Ja.
Es gab so ein Zeitfenster von 2 Minuten, in denen das mal Leute okay fanden.
Genau. Seit März ist das anders.
Seit März ist das anders, ja. Nee, also genau. Also wenn man halt sagen würde, ne, alle Wochenarbeitszeit ist, was weiß ich, 25 Stunden die Woche und den Rest der Zeit... Kann man dann zum Beispiel auch Kunst machen, wenn man ja so bezahlt wird für die 25 wie vorher für die 40. Das würde ja auch zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Optionen und ja.
Das finde ich tatsächlich auch eine interessante, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, weil ich finde so keine finanziellen Sorgen mehr haben, ist natürlich auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe aber auch drüber nachgedacht, es wäre auch witzig, in Anführungszeichen, wenn Kunst tatsächlich wieder sowas wäre, was alle Leute einfach so machen, weil sie dafür Muße und Zeit, also machen können, sie müssen ja nicht. Aber weil alle Leute, genau, da sind wir wieder bei der Arbeitszeitverkürzung, also alle machen irgendwie sowas, was halt auch gemacht werden muss, so, ne? Also wir haben alle irgendwie so einen Job, der halt irgendwie hier grundsichernd quasi ist. Also, und damit meine ich nicht monetär, sondern einfach tatsächlich irgendwas, was Gesellschaft braucht. Und nicht so Bullshit-Jobs, wo wir nur die ganze Zeit irgendwie so rumklicken und irgendwelche, keine Ahnung, Dinge machen, die dann irgendwo irgendwelche Lieferketten in Gang setzen oder Börsenkurse hoch, runter, I don't know, sondern wir machen alle irgendwas, was halt irgendwie sinnvoll ist, ne? Und aber nicht so lang, nur so bis mittags. Oder wenn wir das zu anderen Zeiten, wenn wir gerne bis mittags schlafen, machen wir es halt so nachmittags. Oder Leute, die konnten es abends machen. Ja, damit decken wir alle so unseren Grundbedarf und in der restlichen Zeit... machen wir coole Sachen, schreiben Rollenspiele, Bildhauern, keine Ahnung, malen unseren Namen in den Sand und sprühen Graffiti oder so.
Ja.
Ja, und dann ist Kunst einfach so Kunst. Und wir müssen das gar nicht monetarisieren.
Ja, das wäre auch gut. Und wir teilen es irgendwie mit Leuten, damit die es vielleicht finden können, wenn wir das wollen.
Ja.
Wenn wir also auch nicht zwingen, sondern halt so, ja.
Ja.
Ja, das wäre doch schön. Genau, aber vorher muss halt irgendwie das Auskommen irgendwie gesichert sein. Ich möchte aber schon auch, dass ein Roboter meine Wohnung putzt. Also da bin ich mal
schon. Und das Klo.
Und das Klo. Die Wäsche zusammenfaltet. Und,
es gibt ja ganz viele gesellschaftliche Aufgaben, bei denen wir nicht wollen, dass das Roboter machen. Und dann fände ich auch okay, wenn man die dann so macht. Also
aber ist okay, wenn der Roboter das Klo putzt, Wäsche fallen, ist okay. Wenn wir uns alle darauf einigen, dass wir nicht mehr bügeln.
Okay. Genau, ja. Ja, können wir uns, ja, finde ich gut.
Mhm. Ja. So, das passt auch schon die nächste Frage.
Genau.
Sehr gut. Nämlich, ein Jahr bedingungsloses Grundeinkommen. Würdet ihr schreiben und wenn ja, was?
Wer will damit noch Zeit anfangen?
Ich weiß was.
Du aber, weißt
ja, was, ja. Also irgendwie, seid ihr nicht vorbereitet oder was?
Doch, doch. Also, wir haben nur... Ja. Zu viele Gedanken.
Genau. Ach so. Also ich würde schreiben eine Novelle über anarchistische, vercyberte Oktopoden im Weltraum, genau gesagt im in Space-Universum. Und dazu würde ich auch irgendein Rollenspiel schreiben, weil ich werde ja bezahlt, also darf ich das. Und ich darf das eh, aber...
Mach das doch mal.
Ja, mal gucken.
Boah, finde ich eine ganz schwierige Frage, weil... ich eigentlich häufig dann doch irgendwie das tue, worauf ich Bock habe. Und gerade im Moment habe ich nicht sowas, wo ich so denke, boah, wenn ich mal Zeit und Muße hätte, würde ich mich gerne um mein Lieblingsprojekt kümmern. Das heißt, vielleicht antworte ich hier ganz kontrovers und sage, vielleicht schreibe ich in dem Jahr auch nicht. Oder ich schreibe nicht sowas, ich habe nicht so einen, weiß ich nicht, den Roman, den ich schreibe oder sowas, sondern schreibe einfach so ein bisschen vor mich hin, so kleine Sachen oder so Experimente oder 2, 5, 7 Gedichte oder so.
Klingt gut. Ja, ich könnte jetzt natürlich auch irgendwie eins meiner Projekte nennen, die in irgendeinem Status von zwischen, es gibt eine Grundidee und es gibt einen fertigen Kapitelplan also gibt es ja mehrere verschiedene Stadien irgendwo dazwischen, aber vielleicht würde ich für das Jahr mir dann auch was ganz anderes ausdenken. Ich weiß es nicht. Meine erste Idee war auch tatsächlich schon wieder, okay, wenn ich diese Chance schon hätte, dann würde ich irgendwie auch wollen, dass andere Leute da mitmachen. Also, dass man das immer so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob alle dann bedingungsloses Grundeinkommen kriegen oder nur ich. Also, das ist dann so ein bisschen die Frage. Aber Genau, also bis jetzt immer wenn ich Fördergeld bekomme, das klingt jetzt lustig, weil es war einmal in meinem Leben der Fall, aber das eine Mal, als ich Fördergeld bekommen habe, habe ich es ja dann auch benutzt, um mit 10 Leuten ein Projekt zu machen.
Ja.
Nicht nur selbst. Und ich glaube, ich könnte wirklich wieder nicht an mich halten, das wieder auch so in der Art zu machen. Also ja, vielleicht irgendeine, cool. Genau, vielleicht irgendeine Anthologie oder ein, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Und ich glaube, was ich tatsächlich, wenn ich noch ein bisschen Zeit übrig hätte, auch mal ganz gerne ausprobieren würde, zu schreiben, wäre so ein Solo-Journaling-Rollenspiel.
Ah, ja.
Weil das finde ich echt auch ganz cool. Ich glaube, da kann man auch schöne, so ein bisschen so lyrische Sachen mitmachen. Aber da habe ich bis jetzt noch nicht die Muße gehabt, mich damit mal zu beschäftigen. Also das, die beiden Sachen, glaube ich, würde ich mal.
Kurzer Einschub zum Thema Solo-Rollenspiele. Wir waren auf dieser RPV, was der Nachfolger von der RPC in Köln ist, und die ist jetzt in, wo waren wir denn da?
Absurd, warum ist der Nachfolger von der RPC nicht die RPD?
Die RPV hat ganz viele Buchstaben übersprungen. Die Roleplayverse. Und da hatte unser treuer Freund und Förderer, der Roland, Sphärenmeisters Spiele, einen Stand und hatte da das Rollenspiel Amending. Das ist dieses Stick-Rollenspiel.
Oh ja, das ist auch so cool. Das konnte ich nicht schreiben, weil ich nicht sticken kann.
Aber ja, ich habe es mir jetzt gekauft, habe aber noch nicht gestickt. Cool.
Ich warte die ganze Zeit, dass du das mal spielst. Ich bin schon ganz gespannt. Ich kann es dir
nachher mal zeigen. Oh, ja, bitte. Ja, weil das habe ich noch nie live irgendwo gesehen und war dann ganz glücklich, dass er das am Stand hatte, konnte dann auch nicht widerstehen. Ich werde es irgendwann, wenn ich das so
Fotos
spielen. Ich kann auch nicht sticken, aber das gehört zum Romantasy-Trend. Unsere Protagonistin kann sticken, also lerne ich das jetzt auch so. Ja.
Das sind immer, aber das sind ständig Sachen, die wir so machen.
Ja,
wir
ja.
im Roman machen die Sachen, weil die Sachen machen und andersrum.
Und andersrum.
Wir haben auch schon mal ein Bronzegieß-Seminar deswegen gemacht.
Oh, ja. Okay.
So, was ist das älteste Werk der Fantastik, das ihr so richtig gut findet und für sich selbst genießt?
Ja, also Fantastik geht ja lange zurück, ne? Also wir könnten jetzt sicherlich auch Beowulf oder so nennen, wenn es jemand von uns gelesen hätte. Also ich habe es nicht gelesen, ich weiß. Ich
habe nur Verfilmungen geguckt.
Ja, genau. Also ich glaube, bei mir ist es einfach Herr der Ringe. Ich glaube, das ist das Älteste, was mir einfällt und was ich finde, dass das immer noch so für sich sehr gut ist. Natürlich mit den Sachen, die man halt hat, dass das alles nur weiße Männer sind. Aber dafür ist es immer noch gut und ich gucke die Filme auch immer noch gerne und ich will es eigentlich auch immer noch mal auf Englisch lesen, weil ich das bis jetzt nur auf Deutsch gelesen habe. Und ich finde, das steht so für sich. Und ich finde es auch für sich gut. Und und es ist schon ziemlich alt.
Ja, ich habe jetzt auch überlegt, ne, also mit Alter und sowas, vielleicht gehe ich einfach in meinem eigenen Alter quasi zurück. Ich weiß nicht genau, was das älteste Fantasy, also was ich als das... Welches Fantasy-Buch ich als jüngste Person, also ihr wisst schon, mein erstes Fantasy-Buch, das ich gelesen habe, beziehungsweise das erste, das ich so richtig gut fand. Ich fand aber einige ziemlich gut und überlege gerade, welches davon ich immer noch, also es gibt da viele, glaube ich, die ich auch immer noch sehr, sehr gut finde. Ich habe zum Beispiel geliebt Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren und Die unendliche Geschichte von Michael Ende, was auch beide so Klassiker sind. Stimmt. Aber die würde ich jetzt bei mir selber sehr weit zurückdatieren und das sind so die vielleicht mit die ersten Sachen, wo ich sagen würde, das ist auch tatsächlich so richtig, richtig Fantasy. Ne? Mhm. Davor waren es vielleicht auch eher, keine Ahnung, so eher so märchenhafte Sachen oder sowas. Das heißt, vielleicht ist es bei mir einfach... Ene Mene Miste, Die unendliche Geschichte, die nehme ich jetzt mal. So. Habe ich irgendwann geschenkt bekommen. In der Grundschule, glaube ich.
Sehr gut.
Ja, ich habe auch überlegt und dachte, vielleicht irische Sagen. Dann dachte ich so, so richtig. Das stand ja, was man so richtig gut findet. Ja, und ich finde es schon gut, aber so richtig gut. Und dann dachte ich sowas wie Krabat, mehr so in Judiths Richtung. Aber ich will ja keine alten Sachen empfehlen. Und darum sage ich jetzt einfach, was ja nicht mehr so super neu ist, aber. Immer noch neu genug ist Jade City von der Lee.
Finde ich richtig gut
und ist älter als ein Jahr. So.
Ich habe auch richtig geschummelt eben bei dieser Sache mit den aktuellen Science-Fiction-Romanen von alten weißen
Männern. Jeder hat einen Joker.
Und ich habe einmal gepasst, dann haben wir alle einmal geschummelt.
Stimmt.
Sehr gut.
Ja, ich habe auch gepasst.
Sehr gut. Das waren eure Fragen.
Das war unsere 79. Folge. Aua! Ask Us Anything. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes.
Für diese Folge.
Für diese vor allem. Ja. Oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Ko-fi-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im August und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao.